Hallo und herzlich willkommen zu Logbuch Digitalien, die Show über alles Digitale, alle vier Wochen mit Markus Hörster
und Christian Gordes.
Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei Episode 90, Social Media im Zeitenwandel. Unsere Sommerpause ist vorbei, aber der Sommer ist immer noch da. Es ist ganz schön heiß in Braunschweig.
Ich bin froh, dass wir im klimatisierten Studio sitzen.
Das stimmt, hier ist auf jeden Fall angenehm. Da hat sich der Weg gelohnt. Ich bin mit der Vespa gefahren. Der hilft auch mit der Vespa nicht fahren bei dieser Hitze. Aber hier im Studio ist es wirklich angenehm. Ja, bisschen Pause liegen zwischen den letzten Folgen. Und heute haben wir uns gedacht, nach der Sommerpause laden wir uns mal wieder einen spannenden Gast ein und der heißt Thorsten. Hallo Thorsten.
Hallihallo. Herzlichen Dank an euch beide für die Einladung.
Christian, erzähl mal, wer ist denn Thorsten Ising?
Wer ist Thorsten Ising? Ich könnte jetzt eigentlich sagen, alle, die zur Republika gehen, kennen Thorsten von unzähligen Uso-Getränken beim Griechen oder ähnliches. Nein, aber Thorsten ist selber auch Podcaster und eine der für mich im Netz präsentesten Social-Media-Instanzen, der sich mit dem Thema gut auskennt, der auch doziert zu dem Thema und für uns ist, glaube ich, der richtige Mann, um heute in das Thema Social Media im Zeitenwandel, Populismus, Hass und neue Netzwerke zu diskutieren.
Schön, dass du unser Gast bist, Thorsten. Christian hat geschrieben, du bist ein Urgestein. Ist das eigentlich ein guter Ausdruck für Social Media? Social Media gibt es ja noch gar nicht so lange, oder?
Ja, das impliziert erstmal ein gewisses Alter und eine gewisse Erfahrung. Aber ja, ich bin schon Ewigkeiten dabei. Also ich glaube 2007 die ersten Kontakte. Ja, von daher passt Urgestein, glaube ich, ganz gut.
Ja, digitale Kommunikation als Ganzes und eben Social Media, das sind so deine Themen. Wie hast du denn mal den Weg zu Social Media gefunden? Was war so dein erster Schnittpunkt dazu?
Ja, da brauche ich im Moment Zeit für. Also ich komme aus dieser ganzen Zeit der ersten Homecomputer, C16, Commodore Plus 4, Sinclair, C64 und sowas alles und war eigentlich in der Programmierung ein bisschen verortet, auch dieses damalige Hacken und so, das war so ein bisschen meins und habe mich dann aber aus der Programmierung irgendwann verabschiedet und für mich erkannt, dass es vielleicht cooler ist, sich mit den Dingen zu beschäftigen, warum Menschen auf bestimmte Dinge im Internet reagieren, damals im Internet. Und dann habe ich mich damit tatsächlich analytisch beschäftigt und habe dann versucht, diese Erkenntnisse, die ich daraus ziehen konnte, auf das anzuwenden, um erfolgreicher im Internet für bestimmte Marken, Unternehmen und Co. zu sein. Und dann kam tatsächlich relativ früh Social Media ins Spiel. Dieser ganze Spaß mit MySpace und mit den VZ-Netzwerken und irgendwann kam Facebook dazu, ich glaube bei mir war es 2009 oder sowas. Und natürlich Twitter, die ersten Dinge und das fand ich total spannend und habe es erstmal gar nicht so richtig beruflich eingesetzt, sondern habe es erstmal nur so privat und für Vereine und sowas eingesetzt und teilweise dann eben auch langsam beginnend für Unternehmen. Ich habe mein Gewerbe 1999 angemeldet, also war da auch relativ früh die Erkenntnis da, das muss ich irgendwie nutzen. Und daraus wurde dann erst Hobby, dann Leidenschaft, dann Profession.
Ja, das ging, glaube ich, vielen Leuten so. Ne? Ich kann mich auch erinnern, als Facebook aufkam, als man sich dann in Deutschland endlich anmelden konnte, da habe ich irgendwie einen total sinnlosen Satz gepostet. Aber ich wusste gar nicht, was man da wirklich mit anfangen sollte. Erst nach einer gewissen Zeit hat man das irgendwie so gelernt und dann haben es eben auch die Unternehmen gelernt, für sich zu nutzen. So ging es, glaube ich, vielen Leuten. Was war deine erste Social-Media-Plattform? MySpace hast du angesprochen. War das die erste Plattform, auf der du unterwegs warst?
Also ehrlicherweise kann ich diesen ganzen zeitlichen Zusammenhang nach dieser ganzen Zeit gar nicht mehr zusammenbringen. Mhm. Ich glaube, die erste, die ich wirklich damit in Verbindung bringen würde, obwohl es noch nicht so hieß, war damals tatsächlich ein Forum innerhalb von AOL. Relativ früh. Ich war als ehrenamtlicher Forum-Scout und sowas bei AOL schon unterwegs und habe da ein paar Positionen bekleidet. Aber als die Foren zu AOL kamen, da hatte ich das erste Mal das Gefühl, hier entsteht etwas, was größer ist als das, was bislang da war. Mhm. Und das hat sich dann für mich tatsächlich auch so aus heutiger Betrachtung als Social Media bereits angefühlt.
Gibt es so auch in der Retro-Perspektive betrachtet eine Lieblingsplattform, also auf welcher du dich am liebsten getummelt hast oder noch tummelst?
Ja, Twitter, bis es zu dem Bruch kam, als Elon das Ding gekauft hat. Mhm. Also das war meine digitale Heimat, da habe ich mich am wohlsten gefühlt über lange, lange Zeit. Und das ist tatsächlich weggebrochen, wäre meine Lieblingsplattform, die ich auf jeden Fall über die letzten Jahre zitieren würde.
Ja. Und ja, mit Twitter haben wir jetzt schon gerade gesagt, oder Neudeutsch X, die Nachfolger, die anderen Plattformen von Mastodon bis Blue Sky und wie sie alle heißen, also da gibt es ja unzählig viele, würde uns natürlich deine Einschätzung dazu interessieren. Kommen sie alle an den Twitter-Hochburgen und Hochzeiten heran? Also ich kann mich noch erinnern an eine der ersten Republika in der Kalkscheune damals. Es gab Twitter. Also Twitter war das Kommunikationsmedium dort und es gab eigentlich nichts anderes so richtig. Ein bisschen Facebook, vielleicht noch ein paar andere Sachen, aber eigentlich war immer Twitter so der Hauptkanal. Und wie du auch schon sagst, seit Elon das Ding gekauft hat und zugrunde gerichtet hat, ich habe mein persönliches Gefühl, bei allen anderen kommt nicht so richtig der Drive rein, wie er damals war.
Ja, das stimmt. Ich glaube allerdings auch, dass sich einfach die Art der Kommunikation erledigt hat. Auf Twitter war die Kommunikation tatsächlich genau so. Wir hatten keine Alternative zu diesem Zeitpunkt für diese Art der Echtzeitkommunikation, für den Aufbau dieser Arten von Netzwerke, die wir da geknüpft haben. Und heute würde ich diese ganzen Dienste, ihr habt es vielleicht vergessen in der Aufzählung, nicht mal als Alternative sehen, sondern tatsächlich als andere Arten der Kommunikationsnetzwerke. Und nein, ich glaube nicht, dass es wieder diese allumfängliche Plattform, diesen allumfänglichen Dienst à la Twitter geben wird. Ich glaube auch nicht, dass wir den heute tatsächlich so noch brauchen. Ja, weil sich unsere Zielgruppennetzwerke verteilt haben. Wir haben neue Netzwerke auf LinkedIn geknüpft, haben neue Netzwerke auf Instagram geknüpft, besuchen diese Netzwerke aus einem ganz bestimmten Grund, auch mit Hintergründen der Kommunikation. Und so entwickeln sich eben auch diese anderen Netzwerke weiter voran. Ich bin zum Beispiel, ich fühle mich total wohl auf Threads, aber es ist kein Vergleich.
Ja, auf jeden Fall, wenn man so zurückblickt, wir haben schon über 2007 gesprochen, 2009 hast du genannt, das ist ja eine lange Zeit und in dieser Zeit passiert eben auch viel und da ändern sich auch die Nutzergewohnheiten. Jetzt sind wir auch schon mittendrin im Thema Social Media, aber wir wollen natürlich auch traditionellerweise, Christian, mit Thorsten unseren Schnellcheck durchgehen. Wir haben so ein paar Fragen vorbereitet, immer zwei Begriffe und du entscheidest dich einfach ganz spontan für einen dieser Begriffe. Wollen wir das mal machen, Thorsten?
Sehr gerne.
Christian, start mal mit der ersten.
Die ist sehr simpel. Android oder iOS?
iOS.
Windows oder macOS?
macOS.
Hawaii oder Thunfisch?
Thunfisch.
Kaffee oder eher Mate?
Kaffee.
Design oder Code?
Code.
Reichweite oder Interaktion?
Interaktion.
Auto oder ÖPNV?
Auto.
Spiegelreflexkamera oder Smartphone?
Spiegelreflex.
Anzug oder Hoodie?
Hoodie.
Mail oder Messenger?
Mail.
Instagram oder TikTok?
Insta.
Kreative Intuition oder eher künstliche Intelligenz?
Künstliche Intelligenz.
Eule oder Lerche, chronobiologisch gesehen?
Eule.
Tablet oder Laptop?
Laptop.
Und zu guter Letzt Radio oder Podcast?
Podcast.
Thorsten, wir haben uns schon über einige Social-Media-Plattformen unterhalten, die VZ-Netzwerke, MySpace und. Hast du ein Gefühl über wie viele relevante Netzwerke wir überhaupt so insgesamt aktuell verfügen? Also was sind so, ich sag mal, die Nischenprodukte rausgelassen, aber was ist so die relevante Größenzahl, die man so auch in der Wirtschaft kennen muss, die großen Player?
Ja, da gibt es eine überschaubare Zahl, da hast du vollkommen recht. Also natürlich reden wir hier nach wie vor über solche Sachen wie Facebook, LinkedIn, YouTube, über TikTok, über Instagram, über natürlich auch die textbasierenden wie Mastodon und Co., die durchaus auch hier zum Teil eine Relevanz haben, die ich gar nicht so nischig sehen würde, genauso wie Threads und Co., vielleicht 20. 20, 25 vielleicht, aber viel mehr sind es dann auch nicht, zumindest in der westlich-europäischen Welt. Und aber dann gibt es ja international noch viele andere.
Aber ist die Anzahl für dich angemessen noch handelbar oder sind das zu viele geworden inzwischen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also handelbar ist immer eine Frage der Ressource und von daher würde ich sagen, ja, wenn es tatsächlich wirtschaftlich wichtig ist, und wenn unsere Zielgruppen hier informiert werden wollen, nicht nur können, sondern auch wollen, dann ergibt sich die Relevanz daraus und damit natürlich dann auch die Wirtschaftlichkeit und die Handelbarkeit. Mhm. Nichtsdestotrotz wird es natürlich immer schwieriger, weil Unternehmen, Organisationen, Institutionen, Menschen immer da vielleicht unter Umständen zu wenig Fragen stellen. Ja. Also nicht nur... Da gibt es eine Plattform, da toben die ganzen jungen Menschen rum. Das bedeutet für viele in der Social-Media-Kommunikation oder im Marketing gleich, das bedeutet, wir müssen da auch hin. Aber die Frage, wollen die Menschen uns dort haben und sind unsere Informationen dort richtig aufgestellt? Können wir diese Zielgruppe auf diesem Kanal überhaupt richtig bedienen? Die wird viel zu selten gestellt, immer noch, auch im Jahr 2024.
Das ist auch das, was ich tatsächlich erlebe. Also dieses auf Teufel komm raus, auf allen Plattformen zu tanzen mit zum Teil den Copy und Paste gepasteten Inhalt, den ich schon vorher auf anderen Plattformen gesehen habe, nur weil dort jemand in irgendeiner Art und Weise ist. Also mein Eindruck ist, bei manchen Unternehmen herrscht noch so die Grundhaltung Quantität vor Qualität.
Ja. Hauptsache, ich erreiche Menschen und ich kann dort Menschen erreichen, also müssen die mir auch zuhören. Das ist oftmals so eine Fehlannahme. Und dann wundert man sich später in strategischen Überprüfungen, warum war das so wenig erfolgreich?
Mhm. Genau, was mir in dem Zusammenhang auch einfällt, das Autoposten von Instagram auf Threads. Irgendwie war ja Threads als Twitter-Alternative gedacht und jetzt kann man da seine Urlaubsfotos automatisch posten. Irgendwie, weiß ich nicht, passt das so nicht in die Grundidee, die Threads, glaube ich, mal verfolgt hatte, oder?
Ja, das, also tatsächlich diese Problematik haben wir bei vielen, vielen Dingen, wo Automatismus besteht. Ne? Also auch das automatische Teilen von Facebook-Beiträgen auf Instagram zum Beispiel. Mhm. Hier funktionieren, dann werden Ad-Mentions übernommen, dann werden Kanäle drin verlinkt und wir gehen aber automatisch davon aus, dass die anderen auch den anderen Kanal benutzen. Mhm. Oder wir benutzen Hashtags, die vielleicht auf der einen Plattform gar nicht so gut funktionieren wie auf der anderen Plattform. Oder, dass wir gar nicht bedenken, Instagram kommt zuerst das Bild, eine ganz, ganz kleiner Auszug der Caption des Textes unten drunter, vielleicht 3-4 Worte, aber auf Facebook kommt als erstes der Text und dann das Bild. Also haben wir eine ganz andere Fokussierung auf die Zielgruppe, was ein automatisches Cross-Posting eigentlich zum Blödsinn abstempelt.
Stellst du denn in deiner Arbeit auch fest, dass Social Media ist bei vielen ja mittlerweile angekommen. Es gibt ja wenig Unternehmen, die noch nie was davon gehört haben, ist so mein Eindruck. Und dass natürlich sich zum Teil die Kommunikationsbudgets so ein Stück weit verlagert haben. Also es ist jetzt nicht mehr rein, wir werben nur noch oder wir nutzen Kommunikationskanäle nur noch in Printmedien, in klassischen Tageszeitungen oder in Anzeigenblättern oder auf Litfaßsäulen. Wie hat sich da prozentual nach deiner Meinung so in den letzten Jahren so die Budgets verschoben, wenn du das so betrachten kannst aus deiner Arbeit?
Also eine genaue Zahl kann ich da nicht nennen, aber das Bauchgefühl sagt natürlich deutlich, dass hier eine Verlagerung sehr eindeutig auch in Richtung der digitalen Medien stattfindet. Eine komplette Aufgabe würde ich da noch nicht sehen, also es sind keine 100%, muss auch nicht sein, ganz im Gegenteil, unsere Zielgruppen sind ja nach wie vor auch in anderen Medien zu finden. Aber die Konzentration, die früher so wirklich zu einem unfassbar großen Anteil auf den klassischen Medien lag, hat sich heute zu einem anständigen Anteil, nennen wir es mal 60-65% vielleicht, so ganz gefühlt aus dem Bauch heraus ins Digitale verlagert. Mhm. Ja, für mich.
Du bist ja auch im Kontext eines der Ausbildung eines Social Media Managers aktiv und auch im BVCM unterwegs und kennst, sag ich mal, sehr viele Community Manager auch in Deutschland. Jetzt ist natürlich so die Frage, in einem, wie würde man als Startup sagen, in einem Pitch, kannst du in 5 Sätzen erklären, was ist ein Social Media Manager? Viele Leute kennen das und lesen das, aber denken sich, ja, das ist ja der hippe junge Mann, der mit dem Smartphone irgendwelche Bilder ins Netz stellt, so ganz platt gesagt.
Nee, im Grunde nicht, Gott sei Dank. Also tatsächlich, erstmal muss ich kurz aufräumen, im BVCM bin ich nicht mehr aktiv, war da früher sehr aktiv, bin aber nach wie vor in der Lehre und in der Ausbildung auch von Social Media ManagerInnen. Und ein Social Media Manager für mich ist heute eine strategische Instanz zur Klärung und des Managens der strategisch wichtigen Kommunikationsbereiche in der digitalen Kommunikation. Und dabei gehört natürlich auch das Posten oder das Entwerfen von kreativen Beiträgen und sowas natürlich dazu. In allererster Linie aber die strategischen Fäden zu sehen, zu setzen, zu ziehen, analytische Fragen zu stellen, analytisch ranzugehen, um das Bestmögliche für das jeweilige Unternehmen, die Institution oder das Ziel im Rahmen der sozialen Medien auf die Beine stellen zu können.
Welche Kompetenzen und Skills sollte so ein Social Media Manager mitbringen aus deiner Sicht?
Oh, da gibt's ganz viele. Also auf der einen Seite natürlich diese Dinge, ich muss mich damit auskennen, ich muss also sehr internetaffin sein, ich muss sehr viel ausprobieren können, wollen, dürfen. Ich muss in der Lage sein, die Dinge, die da passieren, auch in einen unternehmerisch richtigen Kontext zu setzen. Also ist es relevant für das, was wir vorhaben? Ich muss also sehr, sehr ja, empathisch vielleicht mit meinen Zielgruppen umgehen können. Ich brauche aber auch ganz klassische Kompetenzen wie Projektmanagement. Ich muss mich mit Dingen auseinandersetzen können, wie Führung, muss präsentieren können, weil ich eben oftmals auch Menschen mitnehmen muss im eigenen Unternehmen oder im Team, muss Menschen anleiten können, bestimmte Dinge auf eine bestimmte Art und Weise zu tun, muss meine Strategie vermitteln können, muss mich aber auch mit Software auskennen, mit Reporting, mit Monitoring und so weiter und so weiter. Da gibt es eine ganze Vielzahl von Kompetenzen, die aus meiner Sicht für das professionelle Ausfüllen einer Social-Media-Management-Stelle heute notwendig sind.
Im Bereich Social Media, da tut sich ja auch total viel. Ne? Es kommen immer wieder neue Netzwerke dazu, das haben wir schon angesprochen. Dann werden die Netzwerke immer mit neuen Funktionen erweitert. Die Algorithmen ändern sich. Bei Instagram waren früher die Hashtags total wichtig. Inzwischen sind die Hashtags gar nicht mehr so relevant, so nach meiner Erfahrung. Ist es auch das, was dich antreibt in diesem Bereich, Social Media aktiv zu sein und dieses Feld zu verfolgen und Leute darin auszubilden?
Ja, und du hast vollkommen recht. Also nicht nur gefühlt sind Hashtags nicht mehr so wichtig, auch auf Instagram nicht. Adam Mosseri, der CEO von Instagram, hat es vor einer Weile schon in seinen Stories mal breit getreten, dass so viele Hashtags gar nicht gebraucht werden und die sinnstiftende Nutzung wesentlich wichtiger wäre. Und mein Antrieb, ja, auf der einen Seite bin ich ein unfassbarer Nachrichtenjunkie. Ich bin wirklich bemüht, alles aufzusaugen, was eben geht. Und da gehört das Berufliche in einer sehr hohen Priorität für mich dazu. Und auf der anderen Seite in der Weitergabe dessen, was ich tue und den Erfahrungen und den Menschen, die ich dann unter Umständen begleiten kann in den unterschiedlichen Seminaren, sage ich auch immer, dass meine Motivation ist, irgendwann ein vielleicht besseres Internet zu haben. Und wenn ich meine Erfahrungen eben weitergeben kann, dann hilft das vielleicht dabei, sinnstiftender, strategischer, besser, erfolgsorientierter mit den ganzen Sachen umzugehen und damit natürlich vielleicht auch nicht ganz so viel Blödsinn ins Internet zu kippen.
Wir haben ja schon gehört, was die Funktion und die Aufgabe eines Social Media Managers ist. Du hast auch gesagt, es gibt andere Bereiche, also den Content Creator oder den Community Manager wahrscheinlich als weitere Instanz. Da stellt sich so ein bisschen natürlich die Frage auf bei diesen vielen Plattformen. Always on oder schläft das Netz und Social Media irgendwann auch mal? Also wie geht man mit dieser geballten Online-Zeit, die man ja eigentlich aufwendet, eigentlich in dem Kontext am besten um oder auch vor allen Dingen in puncto Kommunikation. Was sind da so deine Erfahrungen?
Also erstmal nein, das Internet schläft natürlich nicht. Da passiert immer was. Da gibt es auch keine Öffnungszeiten oder so. Bei manchen Dingen kann man diese aber durchaus setzen. Also es gibt natürlich für uns, wenn wir da draußen als Social Media ManagerInnen oder als Community ManagerInnen unterwegs sind, gibt es für uns ganz wenige Dinge, die einfach mal aufgehalten werden können, wo wir einen Riegel vorschieben können und sagen können, nee, jetzt nicht, kümmere mich am Montag um 10 drum oder so. Das geht in vielen Fällen nicht. Also von daher muss es vielleicht ein Always-On geben, was aber unter Umständen mit Tools gelöst werden kann. Ja, also wir müssen nicht zwingend persönlich vor Ort sein und ständig das Handy in der Hand haben, das Smartphone in der Hand haben oder am Rechner sitzen. Da gibt es viele Mechanismen, die auch automatisiert greifen können oder viele Dinge, die für uns vorfiltrieren können und entscheiden können, ob es wichtig ist oder nicht. Und von daher, ja, always on, aber nicht wir persönlich, nicht unbedingt als Mensch, gerade nicht im Zuge von generativer künstlicher Intelligenz, die gerade da ist, oder im Sinne von Tools, die wir auch benutzen können, um unseren Job gut zu machen.
Aber haben viele nicht Angst, dass ihre Reputation leidet, dass die Followerzahlen runtergehen, wenn sie praktisch sich in eine Pause in Anführungsstrichen oder eine Nicht-Erreichbarkeit begeben? Also verzeiht das Netz auch praktisch diese Off-Time auch, und erkennt man im Zweifelsfall nicht auch, wenn ein Chatbot oder eine KI antwortet, postet oder schreibt? Also jemand, der sich auskennt, wird doch sehr schnell den Unterschied im Sprachduktus und Co. halt sehen können, oder?
Ja, es kommt, wie gesagt, auf diesen Anwendungsfall an. Ne? Ich denke, wenn eine persönliche Nachricht kommt und ich bin beispielsweise in einer Facebook-Seite oder in einer LinkedIn-Seite als Administrator aktiv und da kommt eine Anfrage, dann kann dieser Autoresponder natürlich auch damit antworten, dass ich mich beidseitig darum kümmere. Ja, das ist dann im Grunde so etwas wie eine Abwesenheitsnachricht oder sowas, ne? Oder eine bestimmte Sache. Diese totalen Chatbots, die dich dann wie am Telefon fragen, hey, wenn du damit einverstanden bist, dann drück die 1 und wenn nicht die 2 und sowas. So in dieser ähnlichen Form wird das natürlich auch erkannt und auch nicht so in jedem Fall akzeptiert da draußen. Da gebe ich dir vollkommen recht. Und dieses Verzeihen des Nicht-Daseins, ja, natürlich, klar, wenn wir es eben kommunizieren. Ja, also wenn wir kommunizieren, dass auch wir Wochenende haben, zum Beispiel über einen Autoresponder, der da lauten kann, okay, wenn es eine private Nachricht ist, dann kümmere ich mich sehr gerne drum, sobald ich die Nachricht gelesen habe, dann habe ich im Moment Zeit gewonnen. Wenn ich aber sage, wir sind am Montag wieder im Büro, dann kümmern wir uns drum, dann kann das genauso gut sein bei Privatnachrichten. Bei Kommentaren wäre ich dann natürlich vorsichtig mit. Bei öffentlichen Beiträgen, da sollte vielleicht kein Bot greifen. Da sollte vielleicht ein Alarmmechanismus eines Monitoring-Tools ausschlagen, wenn da bestimmte Worte fallen oder wenn diese Ausdrucksweise in einen negativen Fall geht oder so, dann sollte ich mich halt schnell drum kümmern und wenn nicht, dann hat es vielleicht Zeit bis Montag. Das können wir heute mit Tools alles einschätzen und tatsächlich auch aufgreifen.
Genau, wenn man in die Kommentare guckt auf großen Seiten, da sieht man, das kann schnell auch mal aus dem Ruder laufen. Und man kann, glaube ich, festhalten, durch Social Media ist auch so eine ganze Industrie drumherum entstanden. Ne? Den Job des Social Media Managers, den gab es vor 15 Jahren ungefähr noch gar nicht. Und genau, sowas sind dann auch eben positive Seiten, die entstehen, oder andere Unternehmen, die können wieder Tools entwickeln, die Social Media besser machen. Das hat ja auch alles irgendwie seine Vorteile, ne?
Voll, total. Und was wir halt auch dabei bemerken, ist, dass genau in diesen ganzen, nennen wir es mal ruhig, Berufssparten, es sind ja noch keine wirklichen Berufsbilder, es gibt diese noch nicht als Lehrberufe, man kann das hier und da studieren. Und natürlich gibt es auch Weiterbildungen zu den unterschiedlichen Bereichen wie Community Manager, Content Creator, Social Media ManagerInnen und so weiter. Aber die Professionalisierung in diesen Sparten geht immer weiter und die nimmt immer mehr zu. Das sehen wir jetzt auch gerade so dieses Jahr. Ich spüre in den Kursen, die ich gebe, eine deutlich höhere Nachfrage als in den vergangenen 3 Jahren. Ja, also das ist wirklich gut, weil die oftmals eben nicht nur intrinsisch motiviert aus sich herauskommen, sondern oftmals von Unternehmen auch geschickt werden und die Unternehmen diese Deutlichkeit, dieser Wichtigkeit für diese Berufssparten immer mehr erkennen und auch ernst nehmen.
Ihr hört Logbuch Digitalien und weiterhin sprechen wir mit Thorsten Ising, wie Christian so schön geschrieben hat, das Urgestein in der deutschen Social-Media-Landschaft. Und wir haben ja eben schon so ein bisschen ja gesagt, dass Social-Media dadurch, dass Jobs entstanden sind, dass Firmen vielleicht Tools für die Plattform noch entwickeln konnten, auch positive Seiten hat natürlich, viele positive Seiten, aber es hat auch ein paar Schattenseiten, Christian, da wollen wir natürlich auch drauf eingehen.
Genau, und wir haben es zum Teil ja auch letztes Wochenende aktiv gesehen, dass auch Parteien und Politik sich in Social Media tummeln und zum Teil ganz massiv auch Eingriffe in Meinungsfreiheiten und Ähnliches machen. Darüber wollen wir mit Thorsten jetzt natürlich auch sprechen. Wie hast du die letzten Jahre unter dem Aspekt wahrgenommen? Ist der Ton in sozialen Netzwerken, in Plattformen rauer geworden? Sind dort mehr Populisten und Menschen unterwegs, die stark in die Meinungsmache und in die Kommunikation eingreifen?
Ja, leider. Leider in einer solchen Intensität, wie wir es vorher eben nicht kannten. Natürlich bedingt dadurch, dass es auch immer mehr Plattformen gibt und Möglichkeiten gibt, dass es immer einfacher wird, hier auch seine Inhalte bereitzustellen, dass es unter Umständen nicht mal großartig über Fachkompetenzen oder nicht unbedingt Fachkompetenzen benötigt, um Inhalte zu erstellen und hochzuladen. Auf der anderen Seite ist es so, dass der Ton definitiv auch rauer in den Kommentarspalten geworden ist. Also sowohl in der publizierenden Ecke als aber auch in der teilnehmenden Ecke gibt es hier unfassbar viel Sumpf. Also das ist nicht nur ein bisschen, sondern es sind nicht nur wenige Schattenseiten, sondern das ist eine ganz, ganz große.
Man kennt ja so diesen Begriff des sogenannten Shitstorms. Was würdest du Leuten raten, wenn sie in so einen rein geraten? Wie sollen sie sich am besten verhalten? Was sind so klassische erste Interventionsstrategien?
Das ist eine sehr schwierige Frage, weil das natürlich eine sehr individuelle Sache ist. Ne? Also erstmal so ein richtiger Shitstorm, der baut sich ja auf, der kommt nicht plötzlich, der taucht jetzt nicht mal ganz kurz auf und hat oftmals auch tatsächlich irgendeinen auslösenden Punkt. Und erstmal versucht den auslösenden Punkt zu vermeiden, das wäre das Allerbeste. Auf der anderen Seite möchte man den Mund natürlich auch nicht halten und wird unter Umständen dann von so einem Shitstorm auch überfahren, wenn man sich an anderen Themen beteiligt oder so. Und dann heißt es erstmal zurücklehnen und nicht sofort antworten, nicht sofort darauf einsteigen und unbedingt abwägen, was zu tun ist. Unter Umständen vielleicht sogar professionelle Hilfe dabei holen, weil du kannst hier so viel falsch machen in der Erstreaktion. Da von Löschen des Kontos bis zur Verlagerung auf andere Konten oder eben auch die direkte Reaktion vielleicht in ein zusätzliches Öl in das Feuer gießen zu verwandeln, ist da natürlich alles drin. Also ruhig besonnen sein, genau überlegen, vielleicht eine Nacht drüber schlafen über die Antwort, vielleicht professionelle Hilfe dabei holen und erstmal die Füße stillhalten, Ball flach halten.
Die Plattformbetreiber sind ja in den letzten Jahren auch immer mehr durch die Gesetzgebung, durch die EU aufgefordert worden, Hasskommentare zu löschen und aktiv etwas zu tun, Thema Filterung etc. pp. Auf der anderen Seite erleben wir ja auch sehr, sehr viele Menschen, die frustriert sind, weil sie den ganzen Tag rassistische, nationalfeindliche Kommentare, Postings, Profile halt melden und immer wieder das Gefühl haben, es bringt einfach nichts. Kannst du uns da eine Einschätzung geben? Wie ticken die Plattformen dahinter? Also nehmen die das wahr oder kommen die der Masse an Meldungen schon gar nicht mehr hinterher? Also trügt dieser Eindruck oder passiert da tatsächlich wirklich was?
Also ich habe schon den Eindruck, dass da viel passiert, zumindest auf Plattformen, die dieses Thema der Content Moderation ernst nehmen. Ja, dann nehmen wir jetzt wieder Elon raus, über den wir ja gerade schon mal ganz, ganz kurz gesprochen haben, der einfach das Content Moderation Team vor die Tür gesetzt hat und es hier faktisch keine Content Moderation mehr gibt. Mhm. Wenn wir aber auf andere Plattformen gucken, wie im Meta-Plattform, dort findet ganz viel Content Moderation statt. Vielleicht nicht immer zu unseren Gunsten oder vielleicht auch nicht immer so, wie wir uns das gerne wünschen. Ja, aber wenn wir uns mal vorstellen, dass es jeden Tag hunderttausende Beiträge gibt, die von irgendwelchen Bots und auch von Profilen ausgesteuert werden, wo es zum Beispiel über um Enthauptungsbilder und Videos geht, die tauchen bei uns Gott sei Dank kaum noch auf. Ja, also muss da ja ein Content Moderation Team und auch ein Algorithmus tatsächlich greifen. Ich glaube, eine der Problematiken ist, dass wir erstens nicht alles über Algorithmen und KI lösen können, dass wir auf der anderen Seite eine ganz, ganz differenzierte Entscheidung über Meinungsfreiheit natürlich auch haben und viele Dinge, die wir als beleidigend empfinden, möglicherweise gar nicht beleidigend sind im Sinne des Gesetzgebenden, sondern vielleicht sogar noch unter Meinungsfreiheit fallen. Und das ist für einen Algorithmus zum Beispiel auch sehr schwer handelbar. Jetzt stellen wir uns aber mal vor, bei der Vielzahl dieser Kommentare, die eben auch da sind, müssten eben die ganze Zeit Menschen da sitzen. So viele Stellen kannst du gar nicht besetzen. Also habe ich da ein gewisses Mitleid zumindest mit den Plattformen, die da so eine ambivalente Stellung in dieser Content-Moderation tatsächlich auch einnehmen. Ich will die gar nicht in Schutz nehmen, aber es ist eine wirkliche Herausforderung, das zu machen. Und ich glaube, dass manche Plattformen das sehr gut zumindest motiviert angehen, da geht immer noch ein Stückchen mehr. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass es wiederum andere Plattformen gibt, die das einfach nicht ernst genug nehmen und nicht ernsthaft genug verfolgen. Leider Gottes auch der Gesetzgeber an vielen Stellen es uns schwer macht. Ja, also wenn du zum Beispiel anonym eine Anzeige stellen willst oder so, um nicht selber vielleicht Ziel von Menschen zu werden, die das als Troll im Internet machen, dann wird dir das heute relativ schwierig gemacht. Es gibt ein paar Anlaufstellen im Internet, wo das geht. Aber deswegen kommt es halt auch oftmals dazu, dass Beiträge trotzdem online bleiben.
Also das ist so. Also bestimmte Sachen können automatisiert rausgefiltert werden. Ja. Vieles muss eben manuell moderiert werden. In deinen Seminaren, die du für angehende Social Media Manager gibst, was ist da dein Tipp für die? Wenn jetzt ein Kommentar kommt, der anstößig ist, der rassistisch ist, der vielleicht auch eben unter die Gürtellinie geht, empfiehlst du deinen Seminarteilnehmern, die Kommentare zu löschen oder eher darauf einzugehen? Was ist da dein Tipp?
Ja, das kommt auch wieder darauf an, was für eine Art das tatsächlich ist. Wenn es ein offensichtlich gesetzesverletzender Beitrag oder Kommentar ist, dann gehört er nicht nur gelöscht, da gehört er vorher gesichert, da gehört eine Anzeige gemacht, nicht nur gemeldet. Ne? Also da geht es dann, ist es etwas, was nicht nur Ehre verletzt, sondern was tatsächlich da draußen auch ein Gesetz bricht, dann muss das auch strafrechtlich verfolgt werden. Fertig aus, da gibt es überhaupt kein Vertun für mich. Und auf der anderen Seite gibt es eben diejenigen, wenn es nur, ich sage jetzt, um eine derbe Wortwahl in einer kritischen Beäugung meines Themas geht, ja, dann muss ich mich halt wirklich genau hinsetzen und mal überlegen, was mache ich denn da jetzt mit? Und löschen ist selten die gute Idee. Ja, vielleicht das nicht darauf eingehen ist oftmals sogar noch produktiver, weil vielleicht die eigene Community, die positiv gestimmte Community, darauf eingeht und so ein Selbstreinigungseffekt passiert. Ja, ihr kennt das vom Fußball. Also früher bei uns, ne, vorher für einen Fußballverein gearbeitet, SC Paderborn zwischendurch, und dann ging da irgendwo im Fanblock mal der Bengalo an. Da haben die anderen Fans dafür gesorgt, dass das nicht weiter passiert. Ja, weil die sich drumherum davon gestört fühlten und haben diese eine Person, die das dann gemacht hat, vielleicht zur Raison gerufen und auf die eingeredet. Ja, und vielleicht passiert das eben bei solchen Kommentaren auch mal. Genau abwägen, sich mit Community Management beschäftigen, sich professionalisieren, wie wir damit umgehen können. Gibt es volle, tolle Quellen auch im Internet, tolle Tools, tolle Möglichkeiten. Aber das sollte man auch sensibilisiert angehen.
Eine letzte Frage noch zu dem Bereich. Glaubst du aus deiner Erfahrung, dass es bei der Vielzahl von Social-Media-Plattformen, die wir haben, dass es einige gibt, die aufgrund ihres Mechanismus empfänglicher sind für Hate Speech, Populismus und Co., weil eventuell die Reichweite eine höhere ist, weil die Mechanik hinter der Plattform dieses begünstigt versus andere? Also haben wir Plattformen, wo man das prozentual weniger spürt als zum Beispiel bei einer anderen, ich greife mal TikTok raus als Beispiel.
Ja, ich vom Gefühl her würde ich eher sagen, nein, das kommt bei mir aber auch dadurch, dass ich mich mit dem Thema sehr beschäftige und diesen Unterschied auf allen Plattformen gleichermaßen sehe. Natürlich kannst du hier X hervorheben, ja, als es noch Twitter war, ging es noch ein bisschen Moderator, heute bei X, ist eher eine Klientel unterwegs, die dem auch ausgesetzt werden möchte und die das vielleicht willigend in Kauf nimmt. Und auf der anderen Seite bei Facebook oder bei Instagram in die Kommentarspalten unter kontroverse Themen oder in provokante Äußerungen oder sowas, wenn du da mal drunter guckst, da läuft das exakt genauso. Ja, und auch die Kommentare bei TikTok, die sind zum Teil unterirdischer Natur, wenn du mal guckst, was da mit Content-Creatern zum Teil passiert und wie die dem Hate-Speech da ausgesetzt sind. Ich glaube aber, um da auch nochmal ein bisschen den kleinen Sprung hinzukriegen, dass das noch nicht mal eine Problematik der Klarnamenpflicht zum Beispiel ist, weil wir diese Äußerung auch auf Business-Netzwerken wie LinkedIn sehen. Wir sehen auch hier den Hass und wir sehen auch hier die kontroverse Auseinandersetzung und die Beleidigung und alles Mögliche, was damit zu tun hat. Und leider Gottes auch jede Menge rechtes Zeug und so. Und das ist für mich also keine unbedingte Frage der Plattform.
Vielleicht noch ganz kurz, Thorsten, einen Blick in die Glaskugel. Wie werden sich die sozialen Medien in den nächsten, weiß ich nicht, 2-3 Jahren entwickeln aus deiner Sicht?
Das weiß ich nicht. Also tatsächlich, da haben wir die Glaskugel und keiner von uns kann richtig reingucken oder das interpretieren, was da ist. Wir können die Wege dahin versuchen zu analysieren. Sicherlich wird das Thema Audio, Video, sicherlich auch das ganze Thema rund um künstliche Intelligenz oder auch das in 3D-visuellen Raum. Viele sprechen davon, Metaverse und Co. Aber VR, AR, also Virtual Reality, Augmented Reality, sicherlich ihre Spuren hier und da hinterlassen und vielleicht auch zu den unterschiedlichen Neuanwendungen führen, die da kommen. Keiner von uns weiß, ob es Facebook, LinkedIn, Meta in Gänze in 5 Jahren noch gibt. Ja, für die nächsten 3 Jahre würde ich sagen, ja, da ist die Gefahr nicht da, weil in den nächsten 5 Jahren bin ich da nicht so sicher. Ich glaube schon, dass sich der Kulturraum Social Media an sich nicht zurückschrauben lässt und der sich auch weiterentwickelt. Und ich glaube, mit jeder technischen Neuerung, die natürlich durch steigende Leistungsfähigkeit von Computerchips und Co., die über die Speicher und über die Verfügbarkeit und über das Günstige zu haben von Hardware, was sich da in den nächsten Jahren entwickelt wird, wird höchst spannend sein. Und das, was es definitiv wird, es wird noch mobiler. Ja, wir haben das Ende des Smartphone-Displays, will ich noch nicht von reden, aber ich glaube, dass sich das durch solche Sachen wie Brillen, Wearables und sowas durchaus noch zusätzlich mobilisieren lässt, aber dass wir das auch in unserer gesamten Umwelt noch weiter integriert spüren werden. Ja, in der Scheibe des Fernsehers, in dem Scheiben des Spiegels, im Display, in der Frontscheibe des Autos und sowas alles. Da wird es bestimmt noch einiges geben.
Eine letzte Einschätzung von dir. Würdest du zustimmen oder mit unterstreichen, dass Bewegtbildinhalt und Fotos im Social Media heutzutage eine höhere Bedeutung haben als der reine Text? Oder ist Text immer noch das Wichtige? Also ich sehe, meine persönliche Wahrnehmung ist, dass Videosnippets, Bewegtbild, das zählt, das ist wichtig, da geben auch Leute viel, viel Energie rein, aber am geschliffenen Text und an vielleicht auch einer gewissen Lyrik oder ähnliches, dass das so ein bisschen in den Hintergrund getreten ist.
Ich würde mir wünschen, dass es anders wäre, aber ich glaube, ich stimme dir zu. Und an manchen Dingen finde ich Text halt echt auch noch super wichtig und ich finde es auch schön. Ich blogge fast täglich noch und finde auch nach wie vor, dass es wichtig ist. Ich bin mir nur nicht mehr ganz sicher, ob es wichtiger für mich ist oder die anderen. Und diese Einschätzung Videos und Fotos, aber auch Ton gehört für mich mittlerweile auch wieder dazu, mit kleinen Tonsnippets zwischendurch, kurzen Podcast oder längeren auch, wie auch immer gesetzt. Ich glaube, das hat eine viel höhere Wertigkeit und wird dementsprechend auch dann nach draußen behandelt. Diese Wertigkeit nicht im Sinne von ein Text ist nichts wert. Also ganz im Gegenteil, für mich nach wie vor, aber ich glaube, es wird dementsprechend draußen aufgenommen und von daher leider ja, deine Einschätzung stimmt auch meiner Meinung nach.
Du sagst, du bloggst noch fast täglich und du hast auch einen eigenen Podcast, den du wöchentlich veröffentlichst, der Social Media Schnack unter social-media-schnack.de. Könnt ihr da mal reinhören. Worum geht's bei deinem Podcast?
um Menschen mit Geschichten rund um die digitale Kommunikation. Die haben meistens irgendwelche Ansatzpunkte in der Kommunikation. Das können Profis sein, die selber darüber schreiben, Bücher schreiben, veröffentlichen. Das können Podcaster sein, das können aber eben auch Menschen sein, die irgendeine spannende Sache mit Hilfe von Social Media geschafft haben, gemacht haben, erzeugt haben oder in ihrer Profession, in ihrem Job damit arbeiten oder einfach interessant sind und ich Lust habe, mich mit den Menschen zu unterhalten.
Also unbedingt mal reinhören. Thorsten Ising, vielen Dank für deinen Besuch heute Abend hier in Logbuch Digitalien. Ja, und dann in, weiß ich nicht, paar Monaten oder Jahren können wir ja mal wieder Bilanz ziehen, was Social Media angeht.
Sehr gerne. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich hoffe, wir sehen uns auf der Republika oder anderen Gelegenheiten.
Auf jeden Fall. Und wir wollen euch natürlich nicht gehen lassen ohne unsere monatlichen App-Tipps. Dafür haben wir noch genau 2 Minuten Zeit. Christian, willst du anfangen?
Kann ich machen. Ich habe mich wieder neu verliebt in die Google Meet App. Es gibt so ein Redesign und auch mit ein paar neuen Funktionalitäten aufgeladen. Funktioniert auf Android sowie auf iOS. Und wer im Google Workspace Kosmos unterwegs ist, es gab eine Zeit lang 2-mal die Meet App. Einmal mit so einem grünen Icon und jetzt mittlerweile im bunten Google Design die farbige App. Ich meine die farbige Version davon. Und sie ist wirklich besser aufgeladen, funktioniert stabiler. Absoluter Tipp.
Und die eine ist jetzt auf dem berühmten Google-Friedhof. Ne? Haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Thorsten, hast du einen App-Tipp dabei?
Ich bin mir nicht sicher, ob er schon mal gefallen ist, aber Notion, also ich liebe Notion, Notion.io ist es, auch als App verfügbar. Man kann sich Notizen machen, aber auch jede Menge Querverweise. Man kann Seiten anlegen, Tabellen bauen und sowas. Ist bis zum gewissen Grad der Nutzung kostenfrei. Und ich liebe Notion im Einsatz. Ist über alle Plattformen. Und ich kann es nur empfehlen. Notion SO heißt es.
Gibt ja auch inzwischen Alternativen. Ne? Microsoft Loop haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Sieht ja auch so ähnlich aus. Aber Notion habe ich auch schon ausprobiert. Ist wirklich sehr praktisch und glaube ich auch in der Grundversion kostenlos nutzbar. Ja. Ja, und die Digitalisierung, die hält ja überall Einzug. Ich als zeitweise Autofahrer habe jetzt letztens in Braunschweig mal eine Park-App ausprobiert. Und da habe ich ein Feature entdeckt, was mir vorher gar nicht so bewusst war. Man kann nämlich mit der Park-App Easy Park, da gibt es ja noch ganz andere Anbieter auch, kann man, wenn man im Restaurant zum Beispiel sitzt, die Parkzeit verlängern. Das war mir vorher gar nicht bewusst, ist eine super Funktion, kann man auf jeden Fall mal ausprobieren. Ja, und das war's auch schon mit Logbuch Digitalien für heute. Wir hören uns wieder am 1. Oktober, also genau in 4 Wochen. Und bis dahin wünschen euch Markus Hörster
und Christian Cordes
eine schöne digitale Zeit.